Und darf ich Ihnen jetzt meinen Freund und Kollegen Gerhard Burda vorstellen, der den nächsten Vortrag halten wird. Gerhard ist Lehranalytiker in Wien und seit 12 Jahren Vorsitzender der ÖGAP. Er ist Philosoph und Psychotherapiewissenschaftler und hat auch noch Religionswissenschaften und Musik studiert und interessiert sich besonders für Erkenntnistheorien, Ontologie, Ethik, politische Theorie, Wissenschafts- und Medientheorie und hat dazu all diesen Themen Bücher geschrieben. Und seine letzten Publikationen sind Psychoanalyse der Erlösung, Formate der Seele und Passagen ins Sein. Und sein jetziger Vortrag ist Phantasmen von Ganzheit und Gebrochenheit. Gerhard, bitte.
So, vielen Dank, liebe Heidi, für die nette Einführung. Und auch danke, dass Sie sich am Nachmittag zu so schöner Zeit hier einfinden, um mir zuzuhören. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier sprechen darf, vor allem nach den beiden Vorträgen am Vormittag ist das nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Wolfgang Gigerich war einer der großen Entdeckungen neben James Hillman während meiner eigenen Ausbildung. Ich bin zwar nie in der Archetypenpsychologie hängen geblieben, allerdings es war sehr beeindruckend, was er damals schon geschrieben hat und ich bin auch wirklich dankbar, dass ich heute hier nach ihm sprechen darf. Mein Thema ist also Phantasmen von Ganzheit und Gebrochenheit und ich habe Ihnen zur Einstimmung ein Bild mitgebracht. Sie werden es wahrscheinlich kennen. Es ist Delphi. Es wurde auch heute bereits einmal erwähnt. Es ist der Apollo-Tempel in Delphi. Und ich musste während der Vorbereitung zu diesem Vortrag immer an meine Matura-Reise denken, also an das Abitur. Wir hatten damals einen Ausflug nach Griechenland und auch nach Delphi. Und wir hatten dort eine ganz nette Fremdenführerin, die von Apoll schwärmte und von den Musen und von Harmonie. Und es war wirklich ein magischer Ort. Und sie sprach auch von mir, kenne dich selbst. Und dass das doch nicht so einfach ist mit dem Selbsterkennen, davon möchte ich heute sprechen. Dieses Erkenne dich selbst, heißt das nun, dass ist das etwas, das wir schon sind oder etwas, das wir erst werden sollen, etwa durchdenken, wie wir heute gehört haben, oder ist es eine Mischung aus beiden? Ja. Also ich möchte also über Ganzheit und Gebrochenheit sprechen, beziehungsweise über Verbindungs- und Trennungsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Selbst. Und bevor ich beginne, möchte ich 2 Anmerkungen zum Titel machen. Die Problematik von Ganzheit und Gebrochenheit wird traditionell unter vielerlei Namen behandelt. Zum Beispiel als Verhältnis von Ganzen und Teil, von Einheit und Vielheit, von Identität und Differenz oder Allgemeinheit und Besonderheit und viele mehr. Hinter diesen Bahnen steckt eine komplexe Ideen- und Begriffsgeschichte, die ich hier nur erwähnen kann. Ausschlaggebend für die Themenwahl war ein Satz in der Ankündigung der Tagung, nämlich, dass die Gegensatzspannung ebenso eine archetypische Gegebenheit wie ihr Gegenteil die Ganzheit sein soll. Ich habe Ihnen das hier rot markiert. Ganzheit und Gegensatz werden hier einander gegenübergestellt und ich habe mich gefragt, in welchem Verhältnis zueinander Ganzheit und Gegensatz stehen sollen. Ist gemeint, dass die Ganzheit den Gegensatz als Teil in sich hält, also eine Art inklusives Verhältnis? Oder ist gemeint, dass es einen unauflöslichen Gegensatz gibt, der nie in einer Ganzheit aufgehen kann? Ich finde, diese Fragen sind im Hinblick auf das, was mich hier interessiert, auf das Selbst nicht unwesentlich. Der zweite Bestandteil meines Titels ist das Wort Phantasmen. Und dazu muss ich sagen, dass Phantasmen für mich nicht der Gegensatz zu einer gegebenen Realität sind, sondern ich möchte davon ausgehen, dass jede Art von Realität bereits auf Vorentscheidungen beruht, die phantasmatisch sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir unsere Gegenstände des Wissens erkennen können, tatsächlich erkennen können, so wie in einer Art Realismus, haben wir bereits ein Phantasmen in Anspruch genommen, nämlich dass es so ist. Wenn wir sagen, wie im Konstruktivismus, dass wir nur Theorien haben, also nur die Map und nicht die Landschaft, wie Bateson und auch Karl Schiebs gesagt, dann ist das ebenso ein Phantasma. Das heißt, Phantasmen sind für mich Rahmen, innerhalb derer wir unsere Identitäten, die Gegenstände unseres Wissens und unsere Wirklichkeiten festlegen. Ich könnte auch sagen, sie sind Ontologisatoren. Heute am Vormittag hatten wir die Diskussion zum Bildbegriff, der sehr eng gefasst war. Sage ich zum Beispiel, Seele ist Bild oder Seele ist nicht Bild, dann habe ich bereits ein Phantasma in Anspruch genommen. Durch die ganze Ideengeschichte zieht sich auch die Diskussion des Ikonophilen und des Ikonoklastischen. Also ich denke, auch die Aussage, dass wir die Wirklichkeit nicht abbilden können, ist bereits eine Fantasie, ein Phantasma. Und bei diesen Phantasmen spielen Ganzheits- und Gebrochenheitsvorstellungen eine große Rolle. Und es sind zwei Phantasmen, die dabei wirksam sind. Es sind Phantasmen des Verbindens und des Lösens. Es geht also letztlich um die beiden Momente von Lösen und Verbinden. Verbinden setzt voraus, dass es Unverbundenes gibt, Lösen wiederum, dass es Verbundenes gibt. Und ich muss dazu sagen, dass Phantasmen für mich das eigentlich Psychische sind. Das heißt, Psyche ist eine besondere Perspektive auf alles. Und man müsste, wenn man von Psychologie spricht, auch beachten, dass sie auch eine Perspektive auf sich selbst ist. Der eigentliche Punkt und meine eigentliche These für heute ist, dass wir immer zwei Pole benötigen, um uns über uns selbst verständigen zu können. Zwischen diesen beiden Polen und an diesen wirken allgemein gesagt Verbindungs- und Trennungsverhältnisse. Und an diesen Polen haben sich in der Tradition Begriffe wie Selbst, Subjekt, Bewusstsein, Seele, Geist, Intersubjektivität und so weiter herauskristallisiert. Sie sehen, wir sind also mit Gigerich auch in einer Bewegung von 1 zu 2. Bei den Polen übernimmt immer einer die Rolle eines ersten Prinzips. Dieser erste Pol muss jedoch vom zweiten Pol her entwickelt werden. Und dabei taucht regelmäßig das Problem auf, was früher war. Die Henne oder das Ei, der erste oder der zweite Pol. Versucht man etwa in der Philosophie Selbstbewusstsein zu erklären, dann rekurriert man immer auf das Reflexionsmodell. Das heißt, um von Selbstbewusstsein sprechen zu können, bedarf es der Reflexion. Die Reflexion hat jedoch das Problem, dass es immer eine Verspätung beinhaltet. Das heißt, es muss vorher etwas gegeben haben. Und die Philosophen sprechen hier von einem präreflexiven, einem präverbalen mit sich vertraut sein. Doch dieses mit sich vertraut sein muss wieder reflektiert werden. Also das Problem ist, was hier das Erste ist, und wir können erkennen, dass eine unmittelbare und als Einheit vorliegende Evidenz eigentlich nie gegeben ist. Wenn man dies ins Auge fasst, kann man wohl fragen, von wo aus, das heißt von welchem Pol aus wir eigentlich ausgehen können. Verbindung und Trennung verkomplizieren sich noch insofern dadurch, als sie positiv oder negativ besetzt werden. Und das abendländische Denken insgesamt neigt zu einer Positivierung des Negativen. Es verdrängt dieses oder integriert es dialektisch. Die Tradition tut sich insgesamt schwer damit, die Zweipoligkeit stehen zu lassen. Sie versucht, Dualismen aufzulösen. Sei es in Richtung Einheit, sei es in Richtung Differenz. Und ich werde gegen dieses Entweder-Oder ein Sowohl-als-auch zu formulieren versuchen und dafür den Begriff Selbstdifferenz vorschlagen. Nun, in der Ankündigung der Tagen war zu lesen, dass die Gegensatzspannung ebenso eine Gegebenheit sein soll wie die Ganzheit. Und ich habe gefragt, ist es gemeint, dass die Ganzheit den Gegensatz in sich enthält oder gibt es nur den Gegensatz? Diese Fragen erzeugen also eine Spannung, die von unterschiedlichen Selbsttheorien entweder in die eine oder in die andere Richtung aufzulösen versucht wird. Entweder wird die Ganzheit bevorzugt, das ist in der Tradition der hauptsächliche Weg, oder aber der Gegensatz bekommt das Primat zugesprochen. Beide Antworten drehen sich um den Ausgang vom einen, einmal pro, einmal contra. Eine prominente Antwort gibt die Dialektik im Dreischritt von These, Antithese und Synthese. Das ist eine Denkweise, die auch bei Jung starke Resonanz findet. Ich möchte gegen diese Auflösung ins Ganze, aber auch gegen die einseitige Bevorzugung des Gegensatzes einen erkenntnistheoretisch-methodischen Dualismus geltend machen. Die leitende Frage dabei ist, können wir das Selbst und auch das Verhältnis von Ich und Selbst so verstehen, dass sich tatsächlich die Behauptung eines Nebeneinanders von Ganzheit und Gegensatz halten lässt. Dazu muss angemerkt werden, dass es mit Ganzheit und Gebrochenheit nicht bloß um zwei archetypische Bildfacetten einer umfassenden Einheit namens Selbst geht, sondern um das Selbst in seiner Selbstdifferenz, das heißt in seiner Ganzheit und Gebrochenheit. Hegelianisch formuliert, es geht nicht nur um die Einheit von Einheit und Differenz, sondern auch um die Differenz von Einheit und Differenz. Es geht also um ein Zugleich. Und was uns dies bringt, werde ich später im Zusammenhang mit der besonderen Funktion stellen, die das Selbst in der analytischen Psychologie hat. Allgemein gesprochen bezeichnet das Wort Dualismus theoretische Ansätze, die von zwei unterschiedlichen Größen ausgehen. Das können Substanzen sein, Prinzipien, Dynamiken etc. Diese können zueinander antagonistisch, antinomisch, polar oder komplementär sein. Dualistische Theorien berufen sich unter anderem auch auf die Alltagserfahrung, dass wir auf der einen Seite mentale Vorgänge erleben, also an Denken, Träumen und so weiter, und auf der anderen Seite körperliche Vorgänge. Sie kennen das alle unter dem Begriff des Leib-Seele-Problems. Der erkenntnistheoretische Dualismus, den ich hier ansteuere, geht nun davon aus, dass wir beim Erkennen und Wissen erstens immer zwei Momente Voraussetzung, nämlich Trennung und Verbindung, und dass es zweitens immer zweier Pole bedarf, zwischen denen sich ein Feld auftut. Das heißt, wir benötigen scheinbar immer einen zweiten Pol, eine Art Bildschirm, um uns selbst und die Gegenstände unseres Wissens in diesem Feld erfassen zu können. Dieser zweite Pol kann ein Begriff sein, eine Theorie, ein Bild, ein Narrativ, eine Berechnung, ein Gefühl, eine Atmosphäre und so weiter. Zwischen den beiden Polen und an diesen inszenieren sich Verbindungs- und Trennungsverhältnisse. Und an den Polen bilden sich vielerlei Begriffe wie Subjekt, Selbst, Phänomen, Objekt, Person, Wesen, Individuum und so weiter. Begriffe also, durch die wir uns zu uns selbst in Verbindung setzen. Auch die Begriffe bilden Verbindungs- und Trennungsverhältnisse ab. Das heißt, von welchem Begriff wir auch immer ausgehen, ob vom Selbst oder vom Ich oder vom Individuum, wir begegnen auch hier letztlich einer Selbstdifferenz. Das heißt, einem Verbindungs- und Trennungsverhältnis, das inter- wie intrapsychische Funktionen erfüllt. Was ist nun unter Selbstdifferenz zu verstehen? Beginnen wir mit einer Spurensuche. Beginnen wir mit der Alltagssprache. Hier gibt es viele Beispiele für das Zusammenspiel von Trennung und Verbindung. Wir hören etwa auf unsere innere Stimme. Wir achten auf uns selbst. Wir stellen uns selbst in Frage. Wir bleiben uns selbst treu und so weiter. In diesen Redewendungen ist etwas zugleich mit sich verbunden und von sich getrennt. Diese Zweipoligkeit bestimmt auch unser Handeln. Unser zweiter Pol ist dann zum Beispiel der Blick ins Horoskop. Die Badezimmerwaage, die bestimmt, wie wir uns an diesem Tag fühlen, unser Smartphone, das Tablet, die Likes auf Facebook, die Tageszeitung, die Medienblase, in der wir sitzen, die theoretischen Texte, in die wir uns vertiefen und so weiter. Die Zweipoligkeit ist auch Begriffen inhärent, mit denen wir uns selbst beschreiben. Denken Sie an die Person, etymologisch von Maske, etwas ging durch. Denken Sie an das Selbstbewusstsein, Bewusstsein, das ich von mir selbst habe. Denken Sie an das Subjekt, das wörtlich Grundlage bedeutet. Denken Sie an das Individuum, an etwas, das so lange geteilt werden musste, bis es nicht mehr geteilt werden kann. Denken Sie an Wolfgang Gigerich heute, der gesagt hat, Seele sagt etwas über sich selbst aus. Diese Paarbildung kommt auch in Theorien zum Ausdruck. Ich gebe Ihnen einige Beispiele. Eines hatten wir bereits mit dem Paar Reflexion und präreflexives Bewusstsein. Hier noch wahres Selbst, falsches Selbst, Proto-Self, Narrative-Self, Ich-Selbst und so weiter. Wenn wir nun diese Zweipoligkeit auf uns wirken lassen, so bringt mich das wieder zu meiner Eingangsfrage zurück. Das heißt, wovon wir eigentlich ausgehen können? Von einer Ganzheit oder von einem Gegensatz? Diese Frage begegnet uns gerade auch beim Begriff des Selbst. Die Frage ist, ob dieses Selbst im Sinne einer a priori gegebenen, angeborenen Einheit gedacht werden kann, oder ob eher eine ursprüngliche Vielheit anzunehmen ist, die sich erst durch Beziehung zu einer geordneten Einheit formieren kann. Wenn wir hier Psychoanalyse und analytische Psychologie miteinander vergleichen, so ergibt sich ein interessanter Gesichtspunkt. In der Psychoanalyse wird dieser hoch aufgeladene Begriff des Selbst hauptsächlich mit der frühen Entwicklung, dem primären Narzissmus und der Herausbildung von Identität in jungen Jahren in Verbindung gebracht. In der Triebtheorie Freuds gibt es ein chaotisches Bündel unkoordinierter Triebimpulse, die den Säugling überschwemmen würden, würde nicht die Mutter eine Art Hilfs-Ich-Funktion übernehmen. Die primäre Dissoziation, manche sagen auch der psychotische Kern, kann sich erst dadurch langsam zu einer einheitlichen inneren Welt wandeln. Das Gegenmodell der primären Einheit findet sich etwa bei Jung, bei Kohut oder auch Stern. Jungs Selbstbegriff ist auch viel weiter gefasst als derjenige der Psychoanalyse. Es geht um nichts weniger als um den Gesamtumfang aller psychischen Phänomene, um die Einheit und Ganzheit der Gesamtpersönlichkeit. Das Selbst ist das a priori Vorhandene, das Ich geht aus diesem hervor. Nun ist interessant, dass es bei Jung neben der Vorstellung von Einheit auch den Gegensatz gibt, die Dissoziation. Auf der einen Seite also die in den Trieben wurzelnde Dissoziabilität, auf der anderen eine nach Einheit strebende Zentroversion. Beiden Dynamiken ist das Ich ausgesetzt. Unser Arbeitsmodell sieht also nun so aus. Ich und Selbst bilden zwei Pole. Am Selbstpol ist beides vorhanden und dies spiegelt sich im Ich wieder. Dissoziation und Einheit. Entwicklungspsychologisch gesehen gibt es also zwei Antworten. Im ersten Fall der primären Einheit steht das Selbst für Verbundenheit, aus der heraus sich ein Ich im Zusammenspiel mit der Umwelt löst. Im zweiten Fall geht es um eine primäre Dissoziation, um einen psychotischen Kern, der sich erst zu einer Einheit formen muss. Plakativ betrachtet setzen Psychoanalyse und analytische Psychologie am jeweils anderen Pol an. Beide Modelle setzen sowohl Verbindung als auch Trennung voraus. Das Selbst als Einheit muss sich entfalten, denken Sie an Fordham. Das Selbst als Differenz muss zu einer Einheit gebündelt werden, Freud. Das Selbst als Einheit betont Verbindung, das Selbst als Differenz die Trennung. Wenn man hier das Ich als zweiten Pol dazu nimmt, dann können Verbindung und Trennung jeweils auf beide Pole projiziert werden. Einmal steht das Selbst für Dissoziation und das Ich für Verbindung, das andere Mal ist es umgekehrt. Was Jung betrifft, so können wir hier fragen, ob er, trotzdem er ja auch von Dissoziation spricht, nicht doch eher an Einheitsvorstellungen festgehalten hat. Dieses Thema hat ja auch Roman Lesmeister in seinen Arbeiten immer wieder untersucht. Und er meint, dass die Figur des Gebrochenen selbst bei Jung das adäquate Containment der modernen Subjektivität leisten könnte. Jung habe einerseits dieser uralten Idee einer inneren Dualität an der Tradition festgehalten, andererseits habe er aber auch den Bruch der späten Neuzeit mitvollzogen, indem er die Ambiguität, die Doppelzüngigkeit und das Stimmengewirr dieses Selbst betont habe. Dennoch, so folgert auch Lesmeister, sei Jung nicht dabei geblieben, sondern habe versucht, die Gebrochenheit durch Rückgriff auf traditionelle, metaphysisch-religiöse Symbole zu containen. Das Resultat seiner Doppelstrategie ist paradox. Jung bricht mit der Tradition und will sie gleichzeitig aufbewahren. Was bei diesem Bruch angedeutet ist, hat vielleicht mit Jungs Vaterthematik zu tun. Es verbindet sich jedoch auch mit der sich immer stärker aufdrängenden Erfahrung der Sinnentleerung am Ende der Moderne. Betroffen sind das Abdanken des Bewusstseinsparadigmas, das allmähliche Durchschauen der humanistischen Illusion von Kultur, die Auseinandersetzung mit all den abgespaltenen Gespenstern des Humanismus vom Tier bis zur Maschine, vom Barbaren bis zum Alien, vom Verrückten bis zum Kind. Und heute spricht man ja nicht nur vom Anthropozän, sondern auch vom Posthumanismus und vom Ende des bisher bekannten Menschen. Vertiefen wir nun ein bisschen diesen delphischen Imperativ, dieses Erkenne dich selbst, und fragen wir uns, inwieweit wir dabei vielleicht diesem Vogel gleichen, der zu seinem Spiegelbild spricht. Der Vogel legt etwas von sich, das er nicht versteht, in sein Spiegelbild. Er erkennt den vermeintlich anderen zwar als Vogel, es mischt sich aber auch eine Differenz ein, da er glaubt, dass es um jemand anderen geht. Er verkennt nicht nur sich, sondern auch den anderen, indem er ihm das zuschreibt, was er von sich glaubt. Die Szene offenbart für uns als Beobachter ein Symptom, das dasjenige zeigt, was nicht gewusst wird oder gewusst werden kann, sondern unbewusst bleibt. Nämlich, dass es Vögel gibt, die sich nicht selbst erkennen können, obwohl sie vorgehen, dies zu tun. Mit diesem Symptom müsste sich der Vogel also identifizieren. Es enthüllt mehr von ihm, als er selbst weiß. Das Symptom enthüllt eine Selbstdifferenz, in der er sowohl mit sich verbunden als auch von sich getrennt ist. Der Vogel erkennt demnach nicht, dass er mit der Frage eigentlich etwas über sich selbst aussagt. Er erkennt sich nicht im Spiegelbild, er verkennt sich. Wir können uns fragen, was fällt unserem Vogel so schwer? Verfolgen wir zwei Deutungslinien. Beziehen wir uns zunächst auf das Konzept der projektiven Identifizierung. Diese dient ja dazu, etwas Bedrohliches aus der Psyche nach außen in ein Objekt zu verlangen und das Objekt mit dem Bedrohlichen zu identifizieren. Nun gehört die Integration von Spaltungsprozessen zur Ich-Entwicklung. Zur Kohärenz des Ich gehört ja, dass es Spaltungen integrieren und Vieldeutigkeit tolerieren kann. Das Ich ist paradoxerweise gerade in seiner Dezentrierung, in seiner Trennung von sich als Einheit auf dem Höhepunkt seiner synthetischen Funktionen. Herrscht dagegen übermäßige Spaltung vor, hat das Auswirkungen auf die Symbolbildung. Im Extremfall kann dann nicht mehr symbolisiert werden. Symbol und symbolisiertes Objekt können nicht unterschieden werden. Und das ist genau das, was unserem Vogel widerfährt. Und das ist vielleicht auch genau das, was passiert, wenn entweder dem Modell der primären Einheit oder dem der primären Dissoziation der Vorrang eingeräumt wird. Was projiziert nun unser Vogel in seinen zweiten Pol? Was ist vermutlich so bedrohlich für ihn? Unser Vogel projiziert vielleicht etwas von sich, das in ihm nicht verbunden werden kann und abgespalten werden muss, nämlich dass es etwas gibt, das ihn ständig von sich und seinem Streben nach Einheit und Homöostase trennt. Was da an ihn herandrängt, vor allem in Form von Affekten, hat natürlich sehr wohl etwas mit ihm zu tun. Unser Vogel spaltet somit ab, dass er sowohl intra- als auch interpsychisch von Prozessen der Negation bestimmt wird und er sich folglich nicht nur als autonomes Subjekt verstehen dürfte, das sich so ohne weiteres selbst erkennen kann. Er ist eben in erster Linie Objekt des internen und externen Prozesses, dem er immanent ist. Dass er dabei Objekt ist, ist nicht in dem Sinn aufzufassen, dass er als Subjekt über sich selbst als Objekt nachdenkt, sondern viel elementarer, dass er nicht das eigentliche Subjekt ist, sondern eben nur das Objekt psychischer Prozesse und damit eine Art Negativität. Dieser Objektstatus impliziert, dass er als Subjekt immer auch von sich selbst, das heißt von seiner Einheit und Verbindung mit sich selbst getrennt ist. Mit Freud gesprochen, er ist nicht Herr im eigenen Haus. Die Einheit des Bewusstseins ist nicht gegeben. Das ist natürlich für das humanistische moderne Denken mit der Betonung des Bewusstseins eine bittere Lektion. Die Lektion beinhaltet aber auch, dass das Subjekt keine selbstverständliche Einheit sein kann, sondern immer eine Differenz zu sich beinhaltet. Unser zweiter Deutungsstrang führt uns nun zu Jungs Auffassung von Projektion. In den psychologischen Typen bezeichnet er sie als Dissimulationsvorgang. Projektion tritt erst dann auf, wenn die Notwendigkeit der Auflösung einer unbewussten, archaischen Identität von Subjekt und Objekt, die beiden Pole also, besteht. Vorher gibt es nur ein unbewusstes Gleichsein. Hier gibt es also noch gar keine Zweiheit. Die beiden Pole sind miteinander verschmolzen. Die archetypische Basis ist ein Bild von Ganzheit, das so lange wirkt, als nicht Ereignisse eintreten, die eine Adaptionsleistung erfordern. Dieser Deutungsstrang betont also die Trennung. Der vorige hat die Verbindung betont. Das heißt, bei Jung gibt es eine Verbindung, die getrennt werden muss, um sich ihr wieder annähern zu können. In der Psychoanalyse gibt es eine anfängliche Trennung zu integrieren. Auf unseren Vogel bezogen heißt das, dass die archaische Identität zwar noch besteht, er glaubt ja noch erkennen zu können, irgendwie aber ist sie schon durch die Vermutung getrübt, dass es andere Vögel gibt, die sich nicht erkennen können. Hier kündigt sich also ein anderes archetypisches Selbstbild im Hintergrund an, die Gebrochenheit. Auch hier also die Andeutung eines neuen Bewusstseins, des Bewusstseins von Trennung. Der Ausgangspunkt ist bei Jung jedoch ein anderer als vorhin. Er liegt in der Einheit des Selbst. Wenn wir hier einen kleinen Sidestep in die Zeitgeschichte riskieren, so können wir fragen, worin die Notwendigkeit zu Jungs Zeit bestehen hätte können, dass die Ganzheit aufgebrochen werden musste. Die Philosophie des 20. Jahrhunderts gibt uns hier vielleicht die Antwort. Das Denken der Differenz und der Alterität wurde wesentlich durch jene Katastrophen mit beeinflusst, die teilweise auch für Jung bedeutsam waren. Denken wir an die beiden Weltkriege und den Holocaust. Meine Damen und Herren, wenn wir hier die beiden Deutungsstränge wieder zusammenführen, dann wird für uns mit Blick auf die analytische Psychologie zunächst wichtig, die andere Seite des Selbst, die Negativität, nicht aus den Augen zu verlieren und nicht zu verdrängen. Heften wir uns deshalb an die Spur der Negativität, zuerst bei Freud und dann bei Jung. Bei Freud finden wir die Negativität im nicht zuletzt durch Spielreihen angeregten Dualismus von Lebens- und Todestrieb. Eros tendiert nach Vereinigung und Zusammenhalt, Thanatos nach Auflösung von Zusammenhalt und Bindung und letztlich nach Zurückführung des Lebens ins Unbelebte. Das Todestriebskonzept hat innerhalb der Psychoanalyse heftige Kontroversen provoziert und insgesamt wenig Resonanz gefunden. Ausnahmen finden sich bei Melanie Klein und Jacques Lacan. Dieser Tendenz zur Vernachlässigung bzw. sogar Verdrängung zum Trotz hat Catherine Malabou, das ist eine französische Philosophin, kürzlich die Frage gestellt, ob diese Tendenz nicht auch dem Freudschen Konzept innewohnt. Sie fragt, ob das Todestriebskonzept und die Negativität in der Psychoanalyse überhaupt radikal genug gedacht werden. Malabou weist darauf hin, dass im westlichen Denken Phänomene wie Metamorphose, Negativität, Plastizität oder Möglichkeit einseitig affirmativ gedacht werden. Das heißt letztlich im Sinne einer Tendenz zum Positiven. Die Möglichkeit etwa wird als dasjenige verstanden, dessen man fähig ist. Das Negative wird höchstens im Zusammenhang mit Konstruktion und Kreation von etwas Neuem gewürdigt. Denken wir heute an die Seele. So sind Phänomene wie Verdrängung oder Verneinung latent an eine auffindbare Bedeutung geknüpft. Gegen diese affirmative Tendenz bringt Malabou das Destruktionsvermögen als formendes Prinzip der Identitätsbildung in Stellung. Sie spricht hier auch von einer dem Todestrieb geschuldeten Plastizität. Diese Plastizität zeigt sich etwa in Phänomenen der posttraumatischen Subjektivität, in Figuren der Leere, der Demenz, der verwüsteten Identität, in der eine ursprüngliche Einheit radikal und ohne Hoffnung auf Verbesserung eine andere geworden ist und diese geänderte Form auch bleiben wird. Negative Plastizität schafft eine Form ohne Erlösung, wie sie es nennt. Eine Form, die nicht reparierbar ist. Es gibt keine Restitutio ad integrum. Der Zusammenhang von Negativität und Identitätsbildung zeigt sich auch bei der Verneinung, beim negativen Urteil. Dabei weigert sich das Ich, verdrängte Wünsche oder Gefühle als seine eigenen anzuerkennen. Gerade in der Weigerung äußern sich jedoch auch der heimliche Glauben an eine andere Geschichte und das Wissen, dass wir auch ganz anders hätten sein können. Negativität lässt sich so gesehen nicht mehr einfach nur als bloßer Durchgang im Sinne eines Stirb und Werde verstehen. Dem drohenden Nichts lässt sich nicht mehr so einfach ein positiver Sinn zusprechen. Die Ganzheit bleibt hier auf irreversible Weise gebrochen. Das Subjekt bildet sich um Leere und Negativität auf eine Art und Weise, die nichts mehr mit einem sich aus sich selbst heraus entfaltenden, selbst im positiven Sinn zu tun hat. Nun sehen wir mal davon ab, dass hier natürlich die Gebrochenheit verabsolutiert ist. Dennoch stellt sich die berechtigte Frage, ob wir hier angesichts dessen noch von einem Selbst der Homöostase sprechen können. Könnte es nicht auch sein, dass das Selbst sich gerade auch als Negation und Sinnlosigkeit enthüllen kann? Das heißt, entgegen allen euphemistischen Umdeutungen der Negativität in Selbstregulation oder in eine Art Gefühl, dass alles rund ist und Sinn macht? Wenn wir hier wieder den Vogel in den Spiegel schauen lassen, so sieht dieser ein gebrochenes Bild seiner selbst, das hatten wir vorhin, oder vielleicht auch gar nichts mehr. Nehmen wir Jung beim Wort, so kehrt sich die Blickrichtung natürlich auch um. Und nicht der Vogel blickt in den Spiegel, sondern das Bild blickt ihn an. Hier stoßen wir wieder auf meine Eingangsfrage nach der Qualität des Anfangs. Ist der Anfang eine Ganzheit? Oder kommt hier ein ursprünglicher Gegensatz ins Bild? Ist es eine Ganzheit, die sich in einem Gegenüber komplettieren muss? Worin besteht der Mangel? Wird auf den Anfang oder den zweiten Pol projiziert? Und diese Fragen schließt sich auch eine weitere an, nämlich die nach der Lokalisation psychischer Störung. Autoren aus dem Jungschen Umkreis sehen psychische Störung gerne als relationale Störung, das heißt als Störung des Verhältnisses zwischen Selbst und Ich. Das Selbst, das Ganze, kann eigentlich nie gestört sein, behaupten manche. Hier tut sich freilich ein Teufelskreis auf, da ein schwaches, vom Affekten gebeuteltes Ich nur, wenn überhaupt, ein instabiles Selbstgefühl entwickeln kann. Und dieses instabile Selbstgefühl behindert natürlich wiederum die Ausbildung wichtiger Ich-Funktionen. Diese Positivierung und Immunisierung des Selbst erinnert auch an Jungs Auseinandersetzung mit dem theologischen Topos der Privatio Boni, also der Frage, woher das Böse stammt. Dieses wurde ja gerne als Abfall vom Guten ausgelegt. Eine Auffassung, gegen die Jung sich vehement gestellt hat. Und vielleicht können wir das aufgreifen und vielleicht empfiehlt er sich deshalb in uns, auch in unserem Fall, Jung gegen sich selbst zu lesen und gegen alle Apologeten der Positivierung und sich daran zu erinnern, dass gerade bei Jung das Unbewusste, er sagt ja auch Gott oder das Unbewusste, beides ist, Licht und Schatten. Die Stimme des Selbst ist doppelzüngig. Das Selbst ist Verbindung und Trennung, Kreation und Destruktion, Zentrum und Vakuum. Nicht überall, wo Gefahr droht, muss deshalb notwendigerweise auch das Rettende wachsen. Dieses Höllerling-Zitat findet sich ja gerne in einigen Arbeiten aus dem Umkreis der analytischen Psychologie. Nun, unser Vogel könnte sich berechtigterweise fragen, ist die Störung, die ihm widerfährt, eine ich-strukturelle Störung? Oder liegt sie nicht eher bereits archetypisch im Selbst vor? Liegt sie nicht bereits in der Conditio Humana? Oder besser vielleicht in der Conditio Inhumana? Welcher Pol blickt also welchen an? Und von welchem Pol aus schicken wir uns an, diese Frage zu beantworten? Diese sogenannte Störung klingt ja eigentlich bereits in jedem Begriff an, wie wir gehört haben, durch den wir uns selbst bezeichnen. Jeder Begriff offenbart eine inhärente Selbstdifferenz. Wir haben vorhin bei Katrin Malabou erfahren, dass das westliche Denken dazu neigt, die Negativität zu positivieren. Paradoxerweise kann genau die Positivierung des Negativen bei Freud und Jung gerade auch als Ausdruck des verdrängten Gegenspielers, nämlich des Todestriebs, verstanden werden. Andrew Samuel schreibt dazu, Zitat, das ist eine jungianisch gefärbte Betrachtung des Todestriebs. Das Selbst manifestiert in der Form des Todestriebs meint die Erfahrung der Vereinigung, der Fusion des Einsseins. Diese Sicht billigt also ausgerechnet im Todestrieb den Zweck eines Gegenmittels gegen den Schmerz und die Angst, die aus Bruch und Trennung resultieren, zu. Man sieht es schön, dass Verbindung und Trennung ineinander übergehen können, wenn die Perspektive gewechselt wird. Wir hatten heute Vormittag ja auch das Thema in deiner Enantiotromie. Man sieht, wie Trennung als Verbindung verstanden werden kann und Verbindung als Trennung. Das gilt auch für Freud, da der Todestrieb nicht nur der große Trenner von allem sein muss, sondern im Gegenteil auch als Verbindung mit dem Ganzen des Anorganischen verstanden werden kann. Man sieht also, wie beliebig die Zuschreibungen sind. Was jedoch bleibt, sind die beiden Bewegungen von Trennung und Verbindung. Freud wie Jung setzen also beide, so lässt sich unserem Vergleich schließen, Einheitsvorstellungen als auch Trennungsverhältnisse voraus. Freud setzt die Einheit des Anorganischen voraus, von dem das Leben sich losreißt, um wieder zurückzustreben. Jung geht von der Ganzheit, des Selbst, des Unbewussten aus der heraus sich das Ich löst. In beiden Fällen gibt es also ein Drama von Trennung und Rückkehr. Gehen wir nun einen Schritt weiter und widerstehen wir der Versuchung, die Negativität wieder zu positivieren oder dialektisch aufzulösen. Unser Ausgang war das Entweder-Oder von Ganzheit und Gebrochenheit. Aus der von mir gewählten dualistischen Perspektive ist das natürlich einseitig und, wie wir gehört haben, letztlich phantasmatisch. Und entgegen der klassischen Logik gibt es eine Alternative. Wie sieht diese aus? Wir können Folgendes versuchen. Wir können beide Bilder aus ihrer Isolierung befreien und sie nebeneinander stellen. Also das gebrochene Bild neben das heile, das eine Phantasma neben das andere. Wir können sie nun sowohl als voneinander unterschieden, getrennt, als auch in Verbindung zueinander sehen. Kurz gesagt, wir haben sie in ihrer Selbstdifferenz dargestellt. Und das ist eigentlich auch das, womit Freud wie Jung tatsächlich beginnen. Beide beginnen mit einer Selbstdifferenz, das heißt mit Verbindungs- und Trennungsverhältnissen, die sich zwischen zwei Polen und an diesen in Form von Begriffen wie Ich und Selbst, Ich und Unbewusstes und so weiter manifestieren. Was passiert nun mit unserem Vogel, wenn er in diesen Spiegel schaut? Er sieht sich in seiner Selbstdifferenz. Unser Vogel könnte dadurch in eine Art depressive Position kommen. Er würde das im Spiegel Erscheinende nicht mehr spalten, sondern dessen Ambivalenz aushalten müssen. Mit anderen Worten, er müsste die einseitige Projektion auf Selbst zurücknehmen und das Selbst und auch sich symbolisch sehen, anstatt konkretistisch. Das Selbst könnte dadurch, auch das haben wir heute schon gehört, als Symbol des psychischen Prozesses betrachtet werden und nicht als konkretes und idealisiertes Etwas, sei es in einem platonischen Ideenhimmel, in Gehirnstrukturen oder im Intersubjektiven. Der Vogel müsste die Negativität nicht mehr abwehren und könnte sich all seinen Gespenstern und vor allem seiner Fragilität, seiner Zerbrechlichkeit stellen, die ihm gerade auch im Selbst begegnet. Wenn es ihm gelingt, die Negativität zu integrieren, dann entsteht also keine neue Einheit aller Hegel, sondern etwas Paradoxes. Der Vogel verbindet sich mit der Negativität und trennt sich dadurch von der synthetisierenden Ganzheit. Erst hier entsteht eigentlich das Bewusstsein von Zweiheit. Vorher bestand eine archaische Identität, eine Partizipation mystik mit dem Selbst in seiner positiv verbindenden Qualität, die, wenn er sich mit ihr identifiziert, eine Täuschung ist, die das Negative projizieren muss. Ich fasse zusammen. Wir haben eingangs gehört, dass Phantasmen uns gewissermaßen zustoßen und verbindend und trennend in, an und rund um uns wirken. Das haben wir am Beispiel des Vogels erkundet und auf das Verhältnis von Ich und Selbst angewandt. Der Vogel hatte die Tendenz, Negativität abzuspalten. Vom Ich her gesprochen, befindet er sich damit in der paranoiden Position. Eine analoge Tendenz haben wir mit Malabou in der westlichen Tradition lokalisiert und auch bei Freud und Jung gefunden. Wir haben dafür optiert, die Negativität nicht abzuspalten. Für den Vogel bedeutet dieser Wechsel von einem Selbst als Entweder-Oder der paranoiden Position zu einem Selbst als sowohl als auch der depressiven eine Veränderung im Bewusstsein. Der Vogel realisiert, dass die Negativität an und auch durch ihn wirkt. Der Vogel tritt dadurch in ein anderes Selbstverhältnis ein. Und dieses betrifft ihn und auch alles andere, da es mit dem Selbst nicht nur um ihn als individuelles Ich geht, sondern auch um den fragilen Gesamtzusammenhang, der im Selbst aufgeht. Anders gesagt, mit dem Selbst geht es um die Frage nach dem Sinn. Von hier aus gesehen ließe sich also die besondere Funktion angeben, die das Selbst in der analytischen Psychologie hat. Es ließe sich als Sinnmedium verstehen. Bewusstsein wäre dann jenes Medium, das die Selbstdifferenz seiner Selbst und von allem anderen realisiert. Das heißt, dass es sowohl eine Verbindung zu dem eingehen kann, was es selbst übersteigt, als auch, dass es sich als individuelles Bewusstsein davon differenzieren kann. Genau dies drückt ja auch der Begriff der Ich-Selbst-Achse aus. Einerseits Verbindung, als auch Trennung. Das Bewusstsein realisiert, dass es Identitäts- und Sinnverhältnissen sowohl unterworfen als auch an ihnen mitbeteiligt ist. Es realisiert, das heißt verwirklicht und erkennt sein Selbstsein als Selbstdifferenz. Damit geht es auch um das Verhältnis zum anderen. Und eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Selbst immer wieder auftaucht, ist, wie die anderen eigentlich ins Selbst kommen. Wie haben wir uns das Soziale solidärer Selbstmonaden vorzustellen? Wie sind individuelles und universales Selbst miteinander zu vereinbaren? Hier gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten der Antwort. Hier in aller Kürze zwei davon. Eine Möglichkeit stellt individuelles Selbst und die Idee eines Selbst der Menschheit einander gegenüber. Diese Variante ist essentialistisch. Sie bewegt sich irgendwo zwischen Platon und Aristoteles. Und hier begegnet uns wieder das Entweder-Oder-Problem von Verbindung oder Trennung. Das individuelle Selbst betont die numerische Trennung, das Universale wiederum die Verbindung. Als sowohl als auch gesehen löse ich dieses Problem auf. Trennung und Verbindung schließen einander dann nicht mehr aus, sondern gehören mit zur internen Selbstdifferenz des Selbst. Eine andere Möglichkeit geht vom dual individuelle Monade und intersubjektive Selbst aus. Dieser relationale Ansatz ist ja in der Psychoanalyse en vogue. Er wurde ja auch in der analytischen Psychologie aufgegriffen. Und eigentlich ist es eine Mischform zwischen Substanz und Relationsdenken. Das Ich ist im Selbst immer schon am Ort des Anderen und, so muss man ergänzen, der Andere ist immer auch schon am Ort des Ich. Das heißt, nicht nur das Selbst ist intersubjektiv, sondern bereits auch das Ich, der Andere, immer schon an dessen Selbstwerdung mitwirken. Denken Sie an frühe Bezugspersonen und denken Sie an Sozialisation. Nun, wenn man den Dualismus von Verbindung und Trennung durchdenkt, kommt man zu dem Ergebnis, dass sich einseitige Ganzheits- und Gebrochenheitsvorstellungen nicht aufrechthalten lassen. Aus dieser Schwäche lässt sich jedoch eine Stärke machen, wenn man die Fragilität unserer Identitätsbildungen und Sinnstiftungen akzeptieren kann, ohne in Erlösungsfantasien oder Nihilismus abzugleiten. Genau in der Fragilität und Selbstdifferenz, die wir in unseren Begriffen, in den Konzepten und in uns selbst nachweisen konnten, kommen wir vielleicht den bangen Gedanken nahe, die den alten Jung bewegen, als er Folgendes schrieb. Je älter ich wurde, desto weniger verstand oder erkannte oder wusste ich mich. Ich bin über mich erstaunt, enttäuscht, erfreut. Ich bin betrübt, niedergeschlagen, enthusiastisch. Ich bin das alles auch und kann die Summe nicht ziehen. Ich bin außerstande, einen definitiven Wert oder Unwert festzustellen. Ich habe kein Urteil über mich und mein Leben. In nichts bin ich ganz sicher. Ich habe keine definitive Überzeugung, eigentlich von nichts. Ich weiß nur, dass ich geboren wurde und existiere und es ist mir, als ob ich getragen würde. Trotz aller Unsicherheit fühle ich eine Solidität des Bestehenden und eine Kontinuität meines So-Seins. Die Welt, in die wir hineingeboren werden, ist roh und grausam zugleich und zugleich von göttlicher Schönheit. Es ist Temperamentsache, zu glauben, was überwiegt. Die Sinnlosigkeit oder der Sinn. Wenn die Sinnlosigkeit absolut überwöge, würde mit höherer Entwicklung die Sinnerfülltheit des Lebens in zunehmendem Maße verschwinden. Aber das ist nicht oder scheint mir nicht der Fall. Wahrscheinlich ist, wie bei allen metaphysischen Fragen, beides wahr. Das Leben ist Sinn und Unsinn. Oder es hat Sinn und Unsinn. Ich habe die ängstliche Hoffnung, der Sinn werde überwiegen und die Schlacht gewinnen. Meine Damen und Herren, dieser Hoffnung schließe ich mich auch an. Und ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass ich nicht nur Unsinn von mir gegeben habe. Sinn, so habe ich zu zeigen versucht, hängt wesentlich davon mit ab, ob das Ich seine Selbstdifferenz nicht nur unbewusst verwirklichen muss, in Form einer archaischen Identität oder der projektiven Identifizierung, sondern sie vielleicht auch verstehen kann, um sich zu ihren weiteren Folge in ein Verhältnis zu setzen, in eine Selbst-Selbst-Differenz, das, was wir vielleicht Individuation nennen. In der analytischen Psychologie scheint mir das Selbst genau jener zweite Pol zu sein, von dem aus dieses Verstehen unterstützt werden kann. Voraussetzung dafür ist die Selbstdifferenz von Ganzheit und Gebrochenheit stehen lassen zu können, ohne das eine ins andere auflösen zu müssen. Und damit bedanke ich mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Vielen Dank, Gerhard, für den wie immer wunderbaren Vortrag. Und jetzt erwarte ich ein bisschen noch Ihre Fragen dazu, bevor wir in eine kleine Pause gehen.
Gerhard, danke schön für den Vortrag mit dem Vogel als Metapher. Es hat mich erinnert, wir haben im Garten einen Vogel, der fliegt immer gegen so einen, na, was ist das, ein Spiegel eben. Und das ist sehr verwunderlich. Am Anfang dachte ich, der ist verrückt, aber vielleicht hat er ja auch solche Selbsterkenntnisprozesse. Die Bilder konnte ich gut nachvollziehen, bis auf das mit der Intersubjektivität. Da habe ich eine andere Vorstellung, dass da was dazwischen kommt, zwischen zwei oder drei. Aber das regt eben an, so die verschiedenen Konstellationen mal zu vermitteln oder irgendwie festzumachen. Also einfach Dankeschön.
Ja, danke. Du, was meinst du mit dazwischen? Was kommt denn dazwischen? Genau. Es kommt vor allem die Spiegelung in der Sprache. Also Intersubjektivität genau. Ist ja etwas Sprachliches. Da haben wir genau wieder die Verdopplung drin. Nicht? Das ist gemeint damit.
Genau,
das ist also wieder das, Verbindung und Trennung.
Da gibt es den anderen, den realen anderen. Mhm. Und dann kommt das, was du so schön gezeigt hast mit diesem Spiegel, dass das sich dann sogar verdoppelt. Mhm. Das erscheint in meiner Vorstellung dann so dazwischen. Mhm. Dass die beiden sich im anderen von mir aus sogar in dieser Doppelung erkennen können. Dich im anderen sozusagen, sowas.
Ja, wir können für diese beiden Pole viel einsetzen, auch ich und du oder was auch immer.
Mhm. Ich wollte nur sagen, mir fiel eine Patientin ein, die ein traumatisches Erlebnis in der Jugend hatte und den Spiegel regelrecht dazu benutzt, um sich selbst von sich zu entfremden. Mhm. Und das begann, als sie sich eben geschunden körperlich im Spiegel sah und diesen Teil in den Spiegel verbannt hat und andere Teile von sich noch und sich jetzt, als sie das wieder erinnert, immer wieder im Spiegel nicht sich rückversichert, sondern eben sich von sich selber entfremdet. Und das finde ich sehr interessant, dass das möglich ist und der Spiegel eben nicht zur Erkenntnis, sondern zur Desidentifikation genutzt wird. Ja.
Also viele psychotische Patienten vermeiden ja auch ein Selbst zu sein. Ja, genau das, was diese Verbindung herstellen könnte, muss ständig angegriffen werden oder verhindert werden, auch die Wahrnehmung davon. Günther.
Ja, ich wüsste gerne von dir, wie viel Selbstdifferenz braucht es für Identität und wie viel Selbstdifferenz kann ausgehalten werden?
Welche Identität meinst du?
Ja, es gibt ja genau genommen nur einen Vogel. Das Spiegelbild ist ja nicht der Vogel.
Die Zuhörer wollen es beantworten.
Das Spiegelbild ist ja nicht der Vogel.
Naja, du beginnst ja auch bei dir, nicht? Also ich hätte vorhin fragen können mit diesem Bild von Delphi, was jeder unter seiner eigenen, dieser einen Selbsterkenntnis meint, wem wir das verdanken und was das ist. Das heißt, wir sind ja immer in diesen Vorstellungen von Einheit und von Identifizierung mit drin auch, ja? Aber es sind Phantasmen, das heißt, letztendlich ist es ein Phantasma und hat immer impliziert immer eine Form von Selbstdifferenz. Das heißt, auch das Potenzial zur Veränderung, des Anderswerden natürlich im positiven Sinn.
Ich habe mich mal gefragt, weil Sie haben jetzt das Psychotische irgendwie da gefunden.
Ach so, ja, ich war eigentlich, ja. Ich wollte fragen, also Sie haben gesagt, es gibt entweder einen essentialistischen Selbstbegriff oder einen intersubjektiv verfassten. Um sagen zu können, ich habe mich selbst verfehlt oder ich habe mich selbst verloren, braucht man dazu ein präreflexiv verfasstes Selbst. Oder anders gefragt, es gibt wahrscheinlich das berühmteste Diktum von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Um das sagen zu können, muss man ja, obwohl man im falschen Leben lebt, eine Vorstellung vom richtigen Leben haben. Und ist das irgendwie präreflexiv verfasst? Ja.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass sich mit diesen Verbindungs- und Trennungsverhältnissen auch Wertungen verbinden. Richtig, falsch, gut, böse. Das verkompliziert es natürlich noch enorm. Das sind Redewendungen, die wir ganz einfach so übernehmen. Die Frage ist wirklich, wo beginnen wir? Wo beginnen Sie, wenn Sie über sich nachdenken? Was sind Sie? Und dieser Wesensbegriff essentialistisch, das geht ja auf die Antike zurück. Das ist ein ganz alter Begriff der Usia, was ja ursprünglich Besitz, also Landgut meinte. Und auch die Idee, dass es ein Wesen gibt, einen Wesenskern, der sich aus sich selbst heraus entfaltet im Sinne einer Teleologie. Das ist ja über Jahrtausende hindurch irgendwie mittradiert worden bis in unsere Zeit. Und er findet sich auch in diesem Selbstbegriff unter vielen anderen Konnotationen wieder, nicht? Und dieser Wesensbegriff hat ja das Problem, dass er eben nicht relational ist, sondern etwas in sich Geschlossenes darstellt. Das wird dann versucht, in den verschiedenen Metaphysiken zu verbinden mit der Teilhabe an den Ideen bei Platon und so weiter. Aber im Grunde geht es immer um Trennungs- und Verbindungsverhältnisse. Und zur Frage der Präreflexivität, ich könnte es auch in anderen Termen fassen, zum Beispiel mit Immanenz und Transzendenz. Jetzt irgendwann einmal sind Sie zu sich gekommen, nehme ich mal an, sei es hier, dort oder irgendwo anders, Sie wissen, wie Sie heißen, Sie wissen, wie alt Sie sind, welches Geschlecht Sie haben und so weiter und so fort. Das heißt, das alles sind Sie und zugleich sind Sie aber nicht darauf reduzierbar. Es bleibt immer etwas offen. Das ist damit gemeint. Das heißt, egal wo wir beginnen, wir verlassen eine Art Immanenz. Wenn wir vom Körper sprechen, verlassen wir eine Immanenz. Wenn wir vom Geist sprechen, ebenso. Das heißt, wir erreichen eine Form von Transzendenz, können aber nie ganz aussteigen aus dem Ganzen. Wir sind immer irgendwo zwischen diesen Immanenz- und Transzendenzverhältnissen. Da gibt es ein herrliches Bild von Borel, das ist ein spanischer Maler, nicht wo sie haben ein großes Bild mit einem Rahmen und das ist eine Figur, die aus dem Rahmen hinaussteigt, ganz entsetzt reinschaut, aber eigentlich nicht raus kann. In diesem Spannungsverhältnis sind wir eigentlich immer. Wir steigen aus etwas hinaus, thematisieren es in einer Art zweiten Pol, können aber hier nicht ganz, also wir kommen nie in diese Transzendenz hinein, sondern bleibt immer in diesem Spannungsfeld zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen Präreflexion und Reflexion. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, das war jetzt ein bisschen viel vielleicht.
Also ich habe mich beim Vortrag auch gefragt, wie ist das eigentlich, wenn jemand psychotisch ist? Ich habe jetzt das, was Sie da gesagt haben, gar nicht richtig verstanden, weil eigentlich ist jemand, wenn er vorher psychotisch war und nachher es nicht mehr ist, versteht er ja diesen ganzen psychotischen Anteil nicht mehr oder erlebt ihn ja fremd von sich. Ja. Und das ist ja in dieser ganzen Reflexion, das gibt's gar nicht bei Ihnen da in dem Bild.
Ne? Ja, trotzdem ist die Frage, wie wird das, also wenn es gut ausgeht, wie wird das in die Lebensgeschichte integriert? Also wie geht jemand, der psychotisch war, mit dieser Geschichte um? Wie weit kann er dieses Trauma auch verarbeiten und eine neue Identifizierung mit hineinnehmen, ein neues Narrativ von sich? Das ist ja ein großes Thema in Analysen oft, nicht?
In dieser Reflexion, die Sie da jetzt gemacht haben von dem Selbst, da ist das nicht angesiedelt oder gibt es das an irgendeiner Stelle, wo das da reinkommt?
Naja, Psychose wäre zum Beispiel das, was reine Negativität wäre. Das wäre, hier ist die Trennung von diesem einheitsstiftenden Moment ganz stark. Das ist eine Verabsolutierung eines dieser Pole, genau.
Ja. Na, direkt dazu. Wir haben ja in Deutschland mal eine Massenpsychose gehabt. Und dann ist das alles zusammengebrochen und dann konnten sich die Leute nicht mehr erinnern. Hm. Ja, und so ist es auch in der Klinik. Also nach einem psychiatrischen Zusammenbruch, das wird gelöscht aus der Erinnerung.
Ja. Und um diese Geschichte arbeiten wir immer noch, nicht?
Aber das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte was zu dem Bild sagen. Erkenne dich selbst. Die Griechen waren ja auch Füchse. Ja? Hm. Und vorne an diesem Tempel stand, war der Apoll abgebildet. Hm. Und auf der Rückseite im Giebel war Dionysos abgebildet. Hm. Genau. Ja, das heißt, die Frage, erkenne dich selbst, war eine sehr trickreiche Frage. Mhm. Die wussten auch schon, du bist beides und du musst schauen, auf welche Seite du dich schlägst.
Das Spannende ist, es gibt ja noch ein drittes, es ist Hermes. Wenn ich vielleicht selbst eine Frage stellen darf, die Frage, die ich eigentlich erwartet hätte, nicht, was bringt mir das alles, außer dass ich jetzt vielleicht über manche Sachen kompliziert nachdenke. Und das erinnert mich ein bisschen so an die Art und Weise, wenn man ein Musikinstrument lernt, wie diese wunderbare Geigerin und die Frage, ja, was bringt er das mal, nicht? Das ist so, ja. Ich denke, es bringt schon etwas. Und es ist zum Beispiel ganz spannend, wo wir jetzt irgendein Phänomen unter dem Aspekt oder unter beiden Aspekten von Gebrochenheit und Ganzheit ansehen. Wenn wir zum Beispiel über eine Religion unter wie stellt sich eine Religion dar als Ganzheit oder als Gebrochenheit, als Gegensatz? Oder wenn es um das Verhältnis von zwei Religionen geht oder zwei Weltanschauungen, was ist zum Beispiel mit dem Verhältnis Islam-Europa? Wie stellt sich Europa dar? Also das sind Sachen, da kommt man jedenfalls zu einem weiteren Pool an Phantasmen über diese Begrifflichkeiten, über das, was normalerweise kolportiert wird, hinausgeht. Und das erweitert den eigenen Horizont und das ist das, was mir etwas bringt zum Beispiel. Also der Horizont wird weiter.
Okay, also ich bin überhaupt nicht rausgekommen, muss ich sagen. Das war mir viel zu kompliziert. Ich habe ja gestern den Vortrag gehalten über den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und da ist ja die große Erkenntnis gewesen, dass was den Menschen ausmacht, ist das, dass er vom anderen, dass er sich selber auf den anderen projizieren kann und so durch den anderen lernen kann. Und es gibt da eigentlich nur diese Überschneidung. Ich muss mich selber erkennen oder ich muss ein Bewusstsein haben von mir selbst. Ich muss eine Identität haben, damit dieser Schritt überhaupt möglich ist. Es ist eigentlich nur ein Begriff, der diese Zwischenmenschlichkeit herstellt. Und ich würde mich sehr dafür interessieren, wie das, was jetzt von der Biologie her gekommen ist, sich mit dem verbinden lässt, was du heute aufgeblättert hast. Mhm. Und ich hoffe, wir können darüber mal diskutieren. Mhm. Siehst du da eine Möglichkeit?
Du, das müssen wir sicher besprechen, würde ich auch sehr gerne. Wenn du sagst Mensch und Tier, dann hast du bereits zwei Pole aufgemacht und die Frage ist, was ist Mensch? Wer bestimmt, was Mensch ist? Was bestimmt der Mensch? Das ist auch in der Abhebung vom Tier. Und das ist zum Beispiel wieder ein Verbindungs- und ein Trennungsverhältnis.
Ja, das mit dem Mensch, das geht ja darum, dass es eine evolutive Weiterentwicklung gegeben hat, nur eine einzige. Und das ist das, was uns unterscheidet jetzt aus der Perspektive der Biologie. Mhm. Und ich denke, dass eben diese Erkenntnisse eigentlich in Zusammenhang gebracht werden können. Man muss sie in Zusammenhang bringen können, damit wir eine konsistente Theorie haben vom Mensch. Mhm.
Also mein Problem bei dem Ganzen ist, ich denke, Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft sind wichtige Perspektiven. Aber was mir persönlich, wenn ich es erkenntnistheoretisch anschaue und wenn ich wirklich Phantasmen als Ausgangspunkt nehme, was mir fehlt, sind die Vorentscheidungen, die getroffen werden, bevor diese Theorie formuliert werden kann. Und wenn Naturwissenschaft zum Beispiel behauptet, dass alles empirisch ist, dann ist genau dieser Satz nicht empirisch, sondern transzendental. Das heißt, hier in der Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft wirken Vorannahmen, die Gebrochenheit oder Ganzheitsvorstellungen voraussetzen und die nicht reflektiert werden. Also für mich wäre der gemeinsame Boden, dass man diese Vorentscheidungen anschaut, bevor man dann diese Sachen differenzieren kann auch. Aber da können wir mal gerne...
Ich bin nicht sicher, ob man, wenn man das mit den Voranschauungen einführt, ob man dann überhaupt noch einen zweiten Schritt machen kann. Also ich denke eben, dass man auch eine pragmatische Linie verfolgen muss, ja. und dann diese weitergehen und dann den Zusammenhang herstellen.
Ja, bin ich bei dir. Danke.
Ich danke Ihnen allen und wir müssen jetzt in die Pause gehen, sonst